er hat sich rar gemacht, weil er ist zumindest hier im Sender bei Radio Frei, da hat er Urlaub gemacht, hat sich nicht blicken lassen, keine Lust mehr auf den Job gehabt, aber er hat ihn ja nochmal für 6 Jahre. Ist das ein Job? Ist es eine Berufung? Ist es eine Bürde? Ist es eine Last? Kann er immer noch ruhig schlafen? Ich habe so viele Fragen an Andreas Bausewein. Schönen guten Tag, Herr Bausewein.
Morgen.
Schon wieder die tiefe Stimme, er lächelt. Was ist denn los? Außer an den grauen Haaren sieht man, dass der Job doch stressig ist, oder?
Immerhin habe ich noch Haare, ne? Ich kann ja mit Mitte 40, gibt's ja andere Beispiele.
Mitte 40, 45, Mitte, ne? 45, das ist ja das ideale George Clooney-Alter. Hat schon wieder so ein Typ
George rein. George ist älter. Der ja, ist 12, 13 Jahre älter.
Ja, aber diese George Clooney-mäßig, das ist ja ein Sinnbild für was. Der George Clooney von Erfurt sagen ja, also habe ich Menschen, Männer wie Frauen, wie andere, gesagt, es ist ja ein guter Typ. Das heißt, sie machen Sport, fühlen sich wohl und können auch ruhig schlafen.
Ich mache zu wenig Sport, seit Wochen. Wohl, ja, na gut, meine Güte, es ist schon eine stressige Zeit, aber das ist es eigentlich die letzten 12 Jahre fast immer gewesen, ja. So gesehen. Ist in Ordnung.
Seit wir reden, ist ja immer, also aber diesmal ist doch die Kacke wirklich am Dampfen. Also die SPD ist bundesweit am Ab, also wird ja nicht über die 5%-Hürde kommen zur Landtagswahl oder was. Also der SPD geht schlecht, kann man mal sagen. Ich versuche mal ernsthaft zu bleiben. Der SPD geht schlecht. Andreas Bausewein ist eine Ausnahme, auch in Thüringen, Amtsinhaber, wird in der Stichwahl gewählt. Oh, jetzt fliegt ihn die eigene Fraktion in die Ohren, es gibt Unfrieden zur Dezernentenwahl und so weiter, es gibt noch keinen Haushalt. Eigentlich müssten sie doch geladen sein.
Na, geladen, es wird eins nach dem anderen abgearbeitet, den Haushalt wird es bald geben, den bringen wir jetzt ein, der ist durchgerechnet, der ist rund für die Jahre 19 und 20. Wir werden in Größenordnung in den investitiven Bereich reingehen, also die Leute werden sich wundern, was hier in Herford die nächsten Jahre gebaut wird. So gesehen, denke ich, wird das Thema in den nächsten Wochen erledigt sein, wenn der Stadtrat
will. In den nächsten Wochen, wann kriegen die Fraktionen die Pläne?
Müssten sie eigentlich nächste Woche kriegen und beschließen, müssen wir gucken, wie die Zeitschiene dann ist, ob wir es Januar noch schaffen von der Zeitschiene. Schiene her, Bewilligung mache ich mir keine Sorgen und dann wird es, wie gesagt, für 19 und 20 einen Haushalt geben, wo erstmal Investitionen in Größenordnung festgelegt sind, wo wir auch.
Sagen wir mal, gucken, was heißt in Größenordnung? Sagen, geben Sie mal ein Beispiel, was.
Allein für die Buga, ne, nur ein Beispiel zu nennen, bis zur Buga verbauen wir in Erfurt über 110 Millionen Euro. Mhm. Das ist für einen Zeitraum von 26 Monaten sehr ambitioniert. Schulsanierung geht los, Kitasanierung sind wir auf der Zielgerade, also da werden Unsummen verbaut. Aber was, glaube ich, das Entscheidende ist, dass auch die von uns Geld bekommen, ja, die von uns in irgendeiner Form Transferleistungen bekommen, wo wir Projekte unterstützen, vieles mehr, dass die Planungssicherheit haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Gute an Doppelhaushalten, dass man eben nicht, so wie es ja mehrfach war in den letzten Jahren, dass wir erst zum Jahresende einen Haushalt hatten und vorher vorläufige Haushaltsführung. Das wird es also nicht allzu lange geben, Anfang des kommenden Jahres. Beigeordnetenwahl, meine Güte, heute ist Dienstag, nächste Woche Mittwochabend ist das Thema.
Ich verschone dich noch ein bisschen. Nee, das ist überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass das durch ist. Also wenn ich mir angucke, was es da an Druck gibt. Aber bevor wir zur Dissidentenwahl kommen, und das ist ja durchaus eine schwierige Stimmung, gerade im Rathaus, ist mal zu den konkreten Dingen, weil wir wollen ja nicht nur Boulevard machen. Ne? Konkreter Haushalt, sagen Sie, kommt bald. Da sind ja, das schreibt eine Kollegin, werden Sie Ihr Versprechen halten, die Mittel für die breiten Kunst- und Kulturförderung auf 52.000 zu erhöhen. Das ist in Kooperationsvereinbarungen zu lesen und es wurde auch häufiger diskutiert. Also diese Mittel für breiten Kunst- und Kulturförderung 250.000. Wird das kommen?
Ist es eingeplant? Wir haben es im Entwurf stehen, erst mit 175.000. Gucken noch, ob wir noch was drauflegen können. Sag aber, es waren bisher 84.000. Also ein deutlicher Aufschlag auf jeden Fall. Ob wir jetzt 19 schon die 250.000 schaffen, wird sich auch in der Haushaltsdiskussion zeigen. Aber Entwurf, der jetzt mir vorlag, stehen erstmal 175.000 drin.
Was sind die Eckpunkte, wo Sie sagen, da habe ich auch eine Marke gesetzt als Andreas Bausewein, oder hat das noch Frau Pablich alles zusammengerechnet?
Der Haushalt, der ist natürlich von Frau Pablich soweit vorbereitet worden bis zu ihrer Krankheit, und jetzt hat Steffen Lindner das übernommen. Den Bereich, aber die Basis dafür gelegt hat Frau Pablich, die ja letztendlich im Grunde genommen die letzten 2 Jahrzehnte als Beigeordnete in Erfurt einen Haushalt aufgestellt hat.
Und da müsste da eigentlich ein Fachmann oder eine Fachfrau ran, die mindestens Erfahrung hat, die also eine erfahrene Stadtkämmerin oder Stadtkämmerer, ist das wirklich ein Job für Herrn Linnert?
Er war doch Stadtkämmerer in Zell-Amelis, dann kann man Zell-Amelis nicht ganz vergleichen mit Erfurt, da sind wir schon bedeutend größer und bedeutend wichtiger, aber letztendlich kommt er durchaus aus dem Bereich und weiß, was er tut. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Soll er das wieder werden, das Finanzressort dann?
Ich werde Steffen Linnert am 1.12. Offiziell die Finanzen übertragen. Also gegenwärtig macht das vertretungsweise noch für Frau Pablich und ab 1.12. Wird er das von mir übertragen bekommen.
Noch mal zur Erklärung und zum Verständnis für Leute, die sich mit Kommunalpolitik vielleicht nicht so beschäftigen. Also Sie können die Zuschnitte der Dezernate, der Ministerien, ich nenne sie mal Ministerien der Dezernate, können Sie selbst festlegen. Das ist Ihr oberstes Entscheidungsrecht. Sie können auch zur Wahl Dezernenten vorschlagen, aber die Fraktionen können es auch. Das ist so das Prozedere. Können Sie mir jetzt sagen, wen Sie für die Wahl am 28.11. für die drei neu vergebenen Posten vorschlagen werden, Sie ganz persönlich als Oberbürgermeister?
Ich werde die drei vorschlagen, die ich für die fähigsten halte.
Können Sie uns sagen, wer das ist?
Das sage ich jetzt noch nicht.
Warum nicht?
Man muss doch nicht alles in der Öffentlichkeit diskutieren. Es wird Ihnen aufgefallen sein, Herr Rose, dass ich die letzten Wochen mich an der Diskussion nicht beteiligt habe. Es gibt viele Menschen, die glauben, alles in der Öffentlichkeit diskutieren zu müssen, die glauben, aus Fraktionssitzungen berichten zu müssen und vieles mehr. Daran werde ich mich nicht beteiligen, aber Sie werden die Woche noch Vorschläge bekommen und ich werde die vorschlagen, die ich für die geeignetsten halte, um diese Stadt Erfurt voranzubringen.
Deckt sich das mit den Vorschlägen der Fraktion?
Welche Fraktion?
Ich darf mich mal erinnern, schlecht geschlafen. Also es gibt hier eine Kooperationsvereinbarung zwischen den Parteien SPD, das ist Ihre Partei, Die Linke, Bündnis 90 Die Grünen. Mit denen haben Sie eine Kooperation, man könnte auch sagen Koalition. So, und da steht auf Seite 8, SPD, Linke und Grüne werden die Haushaltsbeschlüsse und die Personalentscheidung bis 2019 gemeinsam erarbeiten und beschließen. Wir tragen für die gemeinsam gestaltete Politik Verantwortung und arbeiten vertrauensvoll zusammen. Das Vertrauen scheint doch massiv zerbrochen sein. Sie sagen selbst, Ihre Fraktion sticht Informationen durch, gibt Testabstimmungen im Vorfeld.
Nicht die Fraktion, ganz normal, nur einige Menschen, die sich sehr wichtig machen wollen in der Fraktion.
Okay. Damit bestätigen Sie ja, dass es da echt kocht und so eine Testabstimmung sind ja normal, dass also die Koalitionäre oder die Kooperationäre vorher abstimmen, wie sie abstimmen, testen, das ist sofort an die Öffentlichkeit gedrungen. Da müssen Sie doch mal sauer sein und sich fragen, was ist da eigentlich los? Und was ist mit Punkt 8, den ich gerade vorgelesen habe, auf Seite 8, die dritte Punkt der Vereinbarung der Zusammenarbeit, dass Sie diese Personalentscheidung bis 2019 gemeinsam erarbeiten, beschließen. Jetzt wollen Sie mir das nicht sagen und den Fraktionen auch nicht.
Und den Fraktionen sage ich es auch. Und ich werde es auch die Woche noch sagen, nur heute noch nicht.
Ach so, heute noch nicht.
Nur heute noch nicht. Und ausdrücklich, ich meine, man hat ja seine Erfahrungen gemacht. Ich bin schon bei Beigeordnetenwahlen vor 12 Jahren böse auf die Nase gefallen. Und wenn ich mal erinnern darf an die Wahl von Steffen Linnert letztes Jahr, da hatte auch Rot-Rot-Grün eine ziemlich breite Mehrheit mit 32 Stimmen und um ein Haar im ersten Wahlgang hätte nicht geklappt.
Wir können doch weiter zurück. Selbst Herr Ruge ist es um die Ohren geflogen, hatte dann plötzlich drei SPD-Dezernenten. Da haben Sie damals drüber gelacht. Oder wie alt waren Sie? Da wisst ihr gar nicht mehr.
Da war ich schon über 18. Ja,
aber man muss erklären, hat Herr Ruge auch seine Fraktion nicht mit einbezogen und dann plötzlich gab es Streit und dann waren drei SPD-Dezernenten ihm vor der Nase. Das ist Ihnen ja auch passiert.
Es waren sogar vier.
Nein.
Es waren sogar vier, das waren noch Zeiten. SPD, fünf Beigeordnete, vier von der SPD, das gibt's so, heute nicht.
Und dann gab es die Wahl, also in der Rückblick nennt es ja manche Bausis Wahlbude oder sowas ähnliches. Losbude. Bausis Losbude.
Frau Tierwach damals in der Lotterie gewonnen, genau.
Genau, also ein Herr Furtknecht, ein CDU-Mann, musste losen, ob Herr Hagemann oder Frau Tierwach
also ins Amt
kommt. Da ist Ihnen ja auch alles um die Ohren geflogen. Müssen Sie doch zugeben,
ja,
oder?
Ja, also erstmal sagt die Kommunalordnung, sagt ja, wenn es im zweiten Wahlgang zu einer Stimmengleichheit kommt, entscheidet das los. Es gibt also keinen dritten Wahlgang.
Ist passiert,
ja. Das ist damals passiert. Das muss diesmal nicht unbedingt sein. Aber ausdrücklich.
Und die dritte Wahl ist auch
ganz kurz, was ich nochmal auch bezüglich Testabstimmung und so weiter sagen möchte. Unabhängig davon, wen ich jetzt für die fähigsten Kandidaten halte, weil auch Fraktionen können eigene Vorschläge machen, das werden sie auch tun. Ich kann schwierig damit umgehen, dass es Menschen gibt, die meinen, immer Revolutionen durchführen zu müssen, sobald sie in der Wahlkabine sind. Und allein mit einem Zettel und einer Kuli in der Wahlkabine sind, ja. Und wenn man außerhalb der Wahlkabine ist, dann sagen sie halt was anderes. Das ist nicht meine Vorstellung von Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit. Und ich bin nicht bereit, mich auf Anregungen bestimmter Menschen ins Messer reinzuwerfen.
Sind Sie da schon wieder unkonkret. Ist es aber nicht Ihre Aufgabe, diesen Frieden innerhalb der Fraktion, innerhalb der Kooperation zu stiften, dass wir gar nicht jetzt hier drüber reden müssten? Das ist doch schon das
Kind. Mein zweiter Vorname ist Mahatma. Ich bin ein großer Freund des Friedens. Ich bin ein großer Freund des Friedens. Aber es gibt natürlich Menschen, die sind halt so, wie sie sind. Ja, es gibt Menschen, die sitzen in diversen Gremien, sagen dort kein Pieps, aber in den neuen Medien sind sie dann sehr laut oder sagen kein Pieps, bei Abstimmung machen sie dann was anderes. Da muss man mit leben. Ich kann ja, die Menschen
aber,
nicht ändern.
Aber Herr Bausmann, ich will es doch nur verstehen. Nochmal zu, die sind nicht drauf eingegangen, diese Kooperationsvereinbarung, da steht, dass die Personalentscheidungen gemeinsam vertrauensvoll zu beschließen und zu erarbeiten sind. Und jetzt geht's, also ich muss es mal konkret machen. Es geht um Katrin Heuer, die ja eine grüne Abgeordnete, eine grüne Dezernentin ist. Die wollen sie offenbar nicht haben und nicht wählen und schlagen sie auch nicht vor. Warum nicht?
Ich schlage die Leute vor, die ich für am besten geeignet halte für die Funktion. Also wir reden, ich meine, das sind Beigeordnete, Sie haben es so gesagt, das sind de facto die Minister auf kommunaler Ebene. Und ich werde Leute vorschlagen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass die dieses Amt die nächsten 6 Jahre ausfüllen können. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, dass sie ihre Aufgabe entsprechend leisten können. Und ich werde Leute vorschlagen, wenn ich nicht glaube, dass sie auch durch den Stadtrat gewählt werden.
Na, dann komme ich mal zu einem
konkreten Fall. Schauen Sie mal, 2006 habe ich die Erfahrung gemacht, wie es ist, Leute vorzuschlagen, die dann nicht gewählt werden durch den Stadtrat. Ist nicht wirklich schön.
Also ich schlage mal die Frage vor, von Daniela. Neben den inhaltlichen Zielsetzungen der rot-rot-grünen Kooperation gibt es die Vereinbarung, die Personalvorschläge der Partner zu unterstützen. Das wird ja im Fall des Dezernats Kultur, Umwelt, Wirtschaft bedeuten, dass Katrin Heuer gesetzt ist. Voraussetzung ist natürlich immer die fachliche Eignung. Sie haben 5 Jahre mit ihr gearbeitet. Wird Katrin Heuer Ihre Kandidatin sein und wenn nein, warum nicht? Sie wollen auf die Frage nicht antworten.
Nee, ich will auf die Frage nicht antworten, weil bestimmte Gespräche, die beabsichtigen, nicht in der Öffentlichkeit zu führen. Ja. Also ich spreche mit Katrin Heuer, ich rede auch mit anderen, aber ich glaube, es ist kein guter Stil, bestimmte Debatten in der Öffentlichkeit zu führen und eben nicht mit den Leuten, die betroffen sind.
Sie müssen meine Situation mal verstehen.
Sie können doch die Fragen stellen, ich muss aber nicht in der Form beantworten,
völlig,
wie Sie es gerne hätten.
Natürlich nicht. Ich lese mal weiter einen Brief vor, ein Memorandum, jetzt wird es ja richtig hart, und zwar Ihre Fraktionskollegen Danny Möller, Wolfgang Metz, geschätzte Kollegen, die seit Jahren im Geschäft sind, Thomas Trier, Kevin Groß, Wolfgang Bese. Memorandum zur Wahl der Beigeordneten. Das ist also an Sie gerichtet. Lieber Andreas, also Genossen, sprechen Sie mit Du an. Der Ertrag der gemeinsamen Fraktionssitzung am Montag hat uns sicherlich alle verstört, obwohl ein solches Ergebnis durchaus erwartbar gewesen ist. Das war also die Testwahl, von dem wir gesprochen haben, die durchgestochen wurde, was eigentlich unüblich ist. Wird die Wahl am 28. November unter den gegebenen Bedingungen durchgeführt und wir machen weiter wie bisher, dann ist das nicht nur das Ende von Rot-Rot-Grün, das auf Stadtebene, und damit ein Bündnis, das in Erfurt für Fortschritt steht. Schlimmer noch, die CDU-Fraktion wird zum Königsmacher in allen drei Wahlen, also die drei Dezernenten, die gewählt werden sollen. Wenn wir uns selbst ernst nehmen wollen und das von allen Beteiligten vielbeschworene Projekt fortgeführt werden soll, dann braucht es jetzt sofort ein Umdenken in unserer Fraktion, sowie ein deutliches Signal an Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Dies kann nur die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten des Bündnisses sein. Lieber Andreas, wir bitten dich, diesen Schritt noch in dieser Woche zu vollziehen. Jedes weitere Abwarten vergiftet die Atmosphäre in den betroffenen Fraktionen und macht ein Debakel am 28. November unabwendbar. Diese Klarheit erwarten wir von dir mit solidarischen Grüßen.
Und solche Diskussionen würde ich ganz gerne in der Fraktion führen. Und eben nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Zeitung. Das ist ein Stil, den legen bestimmte Menschen an den Tag und hoffen eben damit Druck aufzubauen. Aber ich neige bei Druck, bockig zu werden. Ah, okay. Und ich beabsichtige nicht, solche Debatten in der Öffentlichkeit zu führen, das können gern andere machen. Letzter Satz aber dazu. Nun ist ja einmal durchgestochen worden, wie diese Testabstimmung ausgegangen ist. Die ist wirklich für drei Kandidaten nicht gut ausgegangen.
Also die von
also gesetzt den Fall,
Grünen und der beiden linken Kandidaten.
Gesetzt den Fall, ich würde das so machen, wie das die Herren Vertreter der reinen Lehre gerne hätten. Was mache ich eigentlich, wenn ich mit allen drei Vorschlägen auf die Nase falle? Wer ist denn eigentlich für verantwortlich? Ich, weil ich nicht genügend geworben habe dafür oder was? Also wissen Sie, ich denke, dass solche Briefe und Aufforderungen, die dann auch über die Öffentlichkeit lanciert werden, arg scheinheilig sind. Und der eine oder andere von denen sollte sich auch mal selbst hinterfragen.
Dann kommen wir mal zu der Personalie, die Sie ins Spiel gebracht haben und die ja über die Stadtgrenzen hinaus für ja doch Gesprächsstoff sorgt. Sebastian schreibt, spannende Zeiten in Erfurt, vor allem was die Personalien angeht, hier die Fragen für den Oberbürgermeister. Herr Oberbürgermeister, der derzeitige Erfurter Kulturdirektor Tobias Knoblich hat sich in Bayreuth als Kulturreferent und auf eine Dezernentenstelle in Erfurt beworben. Diese Doppelbewerbung schlägt Wellen und führt in Bayreuth zu Irritationen. Möchten Sie Herrn Knoblich im Erfurter Rathaus halten? fragt Sebastian.
Herr Knoblich ist ein guter Mann und ich habe es bedauert, dass er sich in Bayreuth beworben hat und so schön das für ihn ist, dass er da gewählt wurde, aber das ist natürlich ein Umkehrschluss, dass er die Stelle als Kulturdirektor gekündigt hat und ich halte ihn wirklich für einen fähigen Mann. Was mich derzeit ein bisschen ärgert, ja, ist nicht die Tatsache, dass man hinterfragt, dass sich vielleicht jemand auf zwei Stellen bewirbt.
Hm, das ist legitim, das, oder?
Kann man hinterfragen und da muss er glücklich auch selbst darauf antworten, warum er das gemacht hat. Was ich schwierig finde, ist die Art und Weise, wie der eine oder die andere derzeit mit Tobias Knoblich umgeht. Ich habe mir letzte Woche mal im letzten Mal reingeschaut, wie da zum Teil diskutiert wird und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt. Mhm. Der Mann setzt sich in Bayreuth gegen 130 Mitbewerber durch, wird dort als fähigster ausgewählt und dann eben auch vom Stadtrat gewählt. Und der eine oder die andere bei uns, die zerreißen den nach allen Regeln der Kunst und Verfahren nach der Methode reißen, das aber nicht aufhalten. Das ist kleinkariert. Das ist wirklich kleinkariert und ich glaube, es ist kein Umgang miteinander. Und wenn dann Menschen auch im Netz, in dem Fall über Herrn Knoblich, hetzen, die sich selber ganz gerne beschweren, wie schlimm gehatet wird im Netz, dann sage ich, fasst euch doch mal an eure eigene Nase. Man kann Dinge hinterfragen, man kann Fragen stellen, man kann dann Antworten kriegen, man sollte aber nicht Leute grundlos zerreißen und insbesondere nicht dann, wenn es gar nicht um inhaltliche Fragen geht, sondern nur um persönliche Geschichten.
Werden Sie Tobias Knoblich als Kulturdezernent nominieren?
Ich halte ihn für einen guten Mann und am Donnerstag, Freitag wissen Sie Bescheid, Herr Ruhe.
Alles klar, also dann Katrin Heuer nicht und Tobias Knoblich wird von Ihnen nominiert, also wenn ich das richtig verstehe. Also ist jetzt meine Interpretation, ich kann die auch interpretieren.
Ich werde am Ende der Woche werde ich mich dazu äußern und dann ist das quasi, dann müssen wir das nicht mehr interpretieren.
Ja. In Bayreuth haben Sie gesagt, 130 Bewerberinnen und Bewerber, da hat er sich durchgesetzt, das ist schon eine Leistung, ist gewählt worden. Die jetzige Stelle ist, glaube ich, höher dotiert und in Erfurt gab es nur 30 Bewerber für drei Dezernentenstellen. Warum bewerben sich in einer viel größeren Stadt und noch natürlich in einer schöneren Stadt so wenig Leute? Kann es sein, dass der Eindruck vermittelt wurde, dass die Stellen eh schon vergeben sind?
Ich habe den nicht vermittelt, ne? Aber es kann schon sein, dass der ein oder andere den vermittelt hat. Stimmt, 30 Bewerber ist nicht wirklich viel für drei Stellen. Aber da müsste man jetzt mal die fragen, die sich hätten bewerben können, aber nicht beworben haben. Ne? Das ist zwar schwierig an der Stelle. Aber gut, auch 30, aus denen wird man eine Auswahl treffen.
Ich habe ja böse Zungen gehört, die gesagt haben, naja, der ist cleverer Stratege, der Bausewein, der lässt jetzt den Deal mit den Grünen platzen, dann wird die Heuer nicht gewählt, Knoblich wird gewählt, dann wählen die Grünen die Kandidaten von den Linken nicht und dann wird es Herr Horn und schon hat er einen CDU-Beigeordneten, den er schon immer haben wollte und dann ist die neue Kooperation mit der CDU für die Kommunalwahl klar. Das Hirngespinste oder ist da was dran?
Sie wollen mir jetzt was rauslocken, was sie nicht schaffen werden. Ne? Aber Sie können davon ausgehen, dass ich nicht über Bande spiele. Ne? Dass ich die drei Leute, die ich vorschlagen werde, dass ich auch für die kämpfe und die will, dass die Leute im Stadtrat gewinnen. Und nicht irgendwie hintenrum agiere, das machen
eher. Was meinten über Bande spielen?
Was Koalition oder Kooperation mit CDU angeht. Also jetzt mal, wir halten nochmal fest, dass er vor den letzten 12 Jahren mit Rot-Rot-Grün gut gefahren ist, sehr gut gefahren ist. Und dass ich auch nie jemand war, der für große Koalitionen stand, sondern ich war immer ein Anhänger im Falle der SPD von Mehrheiten links der Mitte, ja, und würde mir generell immer eher Mehrheiten wünschen, entweder links der Mitte oder rechts der Mitte, sodass dieses großkoalitionäre, wie soll man es nennen? Man sieht ja, was im Bund passiert. Ja, wenn CDU und SPD gemeinsame Sachen machen, stärkt das eher die kleineren, die ehemals kleineren Parteien links und rechts daneben. Das muss nicht sein.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es schon so, dass die Zeiten nicht einfacher werden. Wir haben nächstes Jahr Mai Stadtratswahl und wir alle wissen, dass da eine weitere Partei dazukommen wird. Und die Frage ist, mit wie viel sitzen? Bei der OB-Wahl hat die AfD in Erfurt 14% geholt. Bei der Bundestagswahl war es mehr. Die Umfragen sagen auch eher mehr. Schauen wir mal. Also Mehrheiten im Stadtrat zu finden ab 1. Juli nächsten Jahres wird nicht einfacher.
Nochmal zurück zum Kulturdezernenten. Muss ein Kulturdezernent Kulturdezernent und vielleicht auch ein Kulturdirektor Gestaltungswillen haben, Gestaltungsbewusstsein, oder ist er ein Ermöglicher und ist ja ein gewählter politischer Beamter? Wie muss dieser Job ausgeführt werden?
Natürlich muss er oder sie Gestaltungswillen haben. Sie sind ja politische Beamte. Mhm. Ja, und von politischen Beamten erwarte ich auch, dass sie einen eigenen Kopf haben und eigene Positionen haben, dass sie aber auch auf dem Weg, auf dem man sich verständigt zum Schluss, also den auch in ihren jeweiligen Dezernaten entsprechend durchsetzen. Das ist die Aufgabe eines politischen Beamten.
Kulturdirektor? Muss der dem direkt angebunden sein?
Naja, gut, ich meine, das ist der direkte Vorgesetzte des oder des Kulturdirektors oder der Kulturdirektorin, aber das ist dann eher der Verwaltungsjob, ne? Wo das umgesetzt wird, was eine Etage höher
auch entschieden. Die Etage ist ja, sind ja die Stadträte oder sind wir Bürgerinnen und Bürger, nicht?
Auch. Der Stadtrat legitimiert durch die Bürgerinnen und Bürger.
So ist es. Also ist in meinem Verständnis.
Aber auch der OB darf eine Meinung haben.
Der sollte sogar eine Meinung haben, nicht? Die will ich ja von Ihnen hören, deswegen sind Sie ja, also das wird, wollte zu fangen, Fakt, Ihre Meinung mal hören. In der Stichwahl sind Sie ja, und wir haben ja eingangs gesagt, ja, also schon überraschenderweise für einen SPD Oberbürgermeister wiedergewählt und in der Stichwahl gewählt worden. Glauben Sie, dass Sie das ohne Unterstützung von den Wählerinnen und Wählern von Bündnis 90 Die Grünen und der Linkspartei geschafft hätten?
Ich bin Linken und Grünen sehr dankbar dafür, dass sie mich unterstützt haben in der Stichwahl. Und ich weiß, dass insbesondere von Seiten der Linken, da auch von Seiten der Grünen, aber ganz massiv von Seiten der Linken auch nicht nur das Lippenbekenntnis da war, sondern die haben mit Plakate gehangen, ja, und haben mit Flyer verteilt und so weiter in der Stichwahl. Und dafür bin ich ihnen durchaus dankbar. Und das werde ich auch nicht vergessen.
Gilt die gemeinsame Erklärung, die ist ja, es gibt ja Zukunft gestalten, gemeinsam für Erfurt, können wir auf den jeweiligen Seiten der Parteien sehen, gemeinsame Erklärung zur Oberbürgermeisterwahl 2018, das ist ja der Wahlaufruf und da sind ja ein paar Sachen verknüpft, nachhaltige Mobilität, moderne Verwaltung, Arbeit, Leben, Klimaschutz, Dinge, die vereinbart worden sind, als, ich nenne es mal böse, als Preis dafür, für die Unterstützung, Kulturlandschaft und so weiter, sind die 250.000 stehen da drin, sehe ich gerade. Gilt das noch oder kann man das hier zerknüllen?
Natürlich das gilt das. Also Zusagen, die man trifft, die muss man sich halten.
Wenn es jetzt aber dann, wir werden jetzt widersprechen, dann am 28.11. einen CDU-Dezernenten gibt, die Grünen keine Dezernentin mehr haben, dann gilt doch das überhaupt nicht mehr. Dann ist doch alles Makulatur.
Also erstmal ist es alles Spekulation und zum anderen gehe ich doch mal davon aus, dass Inhalte, die kann man doch nicht völlig wegwischen. Also sie können doch nicht alles an personellen Fragen festmachen. Also das halte ich doch gerade für das Gefährliche in der öffentlichen Diskussion, wenn man den Eindruck hat, es geht nur noch ums Personal. Und aus meiner Sicht sollte es eben nicht, klar, bis nächste Woche Mittwoch ist es so, aber ansonsten soll es um Inhalte gehen. Deswegen zu der Vereinbarung stehe ich voll und ganz und das wird schrittweise umgesetzt von meiner Seite her. Ich brauche hier und da die Mehrheiten im Stadtrat für, stimmt, ne? Aber die Vorschläge von meiner Seite her werden kommen.
Ja, da gibt es ja böse auch Genossen aus Ihrer Partei, die sagen, ach, der instrumentalisiert den Stadtrat. Eigentlich soll er doch für uns da sein und für die Verwaltung. Aber da scheint es doch ordentlich zu knirschen. Wie wollen Sie denn Ihre Fraktion und Rot-Rot-Grün befrieden oder dafür sorgen, dass da wieder eine vernünftige Zusammenarbeit passiert? Haben Sie da eine Strategie?
Indem man Inhalte in den Vordergrund stellt und nicht nur Personalentscheidungen.
Was sind die inhaltlichen Prioritäten derzeit, wo Sie sagen, bis 28.11. wird noch über Personen diskutiert, aber dann packen wir mal an. Was sind so die für Ihre persönlichen Prioritäten?
Entsprechend Druck auf dem Kessel ist. Das ist die ganze Frage Bundesgartenschau. Da können wir auch nicht verschieben. Wenn Sie bei einem Schulsanierungsprogramm, was auf 10 Jahre angelegt ist, wenn das höchstens 10,5 Jahre dauert oder 11, geht deswegen die Welt nicht unter. Bei der Buga kann man schlecht sagen, wir machen es mal 2 Jahre später. Also die Eröffnung ist am 23.04.2021 und dann geht's los. Und bis dahin müssen diese über 110 Millionen Euro verbaut werden. Und wir müssen in den nächsten Wochen mit den Schulsanierungsprogrammen in die Pötte kommen. Das heißt, diesen Eigenbetrieb zum Laufen bekommen, diese Frage endgültig klären, wie kommen wir an die 100 Millionen Euro Eigenmittel. Das muss auf den Weg gebracht werden und die Kitasanierung auf die Zielgerade gebracht werden. Das sind die drei drängenden Probleme oder drei drängenden Themen, die Erfurt hat und die in den nächsten Jahren entweder abgeschlossen werden müssen oder auf den Weg gebracht werden müssen.
Wir kommen zu weiteren Fragen, die eingetrudelt sind. Heike fragt, wie gehen Sie mit dem Protest gegen den Moscheebau in Marbach um? Was können Sie tun, um den Konflikt zu befrieden? Also Sie sind heute Befrieder, ne?
Na, ich bin der Befrieder. Also ich sag mal, ich war nun zur Grundsteinlegung letzte Woche da und gegen Protest waren 50, 60 Leute, der größere Teil aus Bayern eingeflogen. Mhm. Ich denke trotzdem, dass man das nicht einfach so wegwischen kann. Ne? Ich meine, es gibt bestimmt auch in Erfurt nicht wenig Menschen, die haben da so ihre Bauchschmerzen. Ne? Vielleicht protestieren sie nicht dagegen, aber haben ihre Bauchschmerzen. Aber da muss man einfach daran appellieren, ja, an unsere Werte, ja, an unser Grundgesetz. Also gibt's, was aus meiner Sicht eine der besten Verfassungen ist, die es gibt auf diesem Globus. Ja. Und es sind ein paar Dinge eindeutig geregelt. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Wahlfreiheit, Religionsfreiheit. Da steht nicht drin, Religionsfreiheit nur für Christen. Ich bin selber evangelisch, ja, aber...
Praktizierend?
Ja, durchaus, aber ich sag mal so, ich tauche so im Jahr 5, 6 Mal in der Kirche auf, da gibt's glaube ich eifrigere Kirchengänger, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, ne? Und jeder kann seine Religion wählen, aber Christ ist, Moslem ist, Jude ist, Bahai, das ist doch jedem seine eigene Sache, oder Atheist. Und ich glaube, keine Religion sollte sich über die anderen erheben. Und wenn wir Religionsfreiheit in diesem Land haben, dann gehört eben auch dazu, dass eine Religionsgemeinschaft, die anerkannt ist, ein Gotteshaus bauen darf. Mhm. Ich glaube, das Entscheidende wird sein, Kommunikation auch von Seiten der Gemeinde her. Das haben die ja die letzten Monate und letzten Jahre nicht schlecht gemacht. Aber sie müssen diesen Weg der Offenheit weiter begehen und mit Leuten reden und da vielleicht auch den einen oder anderen ein bisschen die Angst und die Bedenken nehmen. Ich habe aber keine Angst, dass hier monatelang und jahrelang es zu einer riesen Protestwelle kommt. Ich habe gehört, als in Berlin Heinersdorf eine Moschee gebaut wurde, da waren es zur Grundstelligung 6.000 Leute, die protestiert haben. Wie gesagt, bei uns waren es 60 schöne andere Liga. Aber da
hatten die Masken auf und waren die,
ich habe sie nur gehört, sie waren ja ziemlich laut. Aber ich sage mal eins, wissen Sie, was mich ein bisschen ärgert? Ich habe mein Büro hat ausgemacht, einen Interviewtermin mit NTV RTL, die auch zur Grundsteinlegung war. Und wurde erst der MP interviewt, dann wurde ich interviewt und dann kam die Frage, wie jetzt die Stadt mit diesen gigantischen Protesten umgeht und was ich als OB machen kann, damit jetzt die Proteste nicht jahrelang weitergehen. Und da habe ich dann gesagt, guter Mann, also sag mal, die Moschee mal hier im Dorf, es stehen da drüben 60, 70 Leute und Meinungsfreiheit besagt auch, ich muss andere Meinungen aushalten, auch wenn sie mir nicht gefallen. Ne? Auf die Antwort ging er gar nicht ein. Dann kam die Frage nochmal, wie jetzt die Stadt mit diesen Riesenprotesten umgeht. Und dann habe ich nochmal ungefähr dieselbe Antwort gegeben. Ergebnis war, ich kam danach abends nicht im Fernsehen. Was mich ärgert ist, die hatten ihren Bericht vorher fertig. Ja. Und die Grundaussage war, im Osten sind sie alle ein bisschen rechtsradikaler, ein bisschen rechtspopulistisch und der Osten ist nicht so offen wie der Westen. Das ertrage ich nur schwer, weil da werden Klischees bedient, die so nicht stimmen.
Und kennen Sie die Arbeitsbedingungen bei NTV, Mensch, auch, das ist nicht so einfach.
Ach, was weiß ich, was die Arbeitsbedingungen haben. Ich sage ganz einfach, freie Presse, freie Medien ist doch ein Segen, ja. Und jeder, der mal erlebt hat, auch in DDR-Zeiten, wie es ist, wenn es sowas nicht gibt, weiß doch, wie froh wir sein können, dass es heute anders funktioniert. Aber was mich ärgert, ist eben, wenn dann so ein eigentlich schon so ein Bild existiert und man will einfach nur noch die passenden Kommentare dazu haben. Und es ist definitiv mal nicht so, dass wir hier irgendwie rechtsradikaler sind im Vergleich zu irgendwelchen Großstädten in Westdeutschland. Mhm.
Anni fragt, aus welchem Grund sind Sie der Empfehlung des Stadtrates, den offenen Brief der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge an die Bundeskanzlerin zu unterzeichnen, nicht gefolgt? Eine Empfehlung bedeutet keine Verpflichtung und doch stellt sich die Frage, was hat Sie trotz der tödlichen Situation für Geflüchtete an Europas Außengrenzen dazu bewegt, diesen Appell für Humanität und ein deutsches Engagement bei der staatlichen und privaten Seenotrettung nicht zu unterstützen, fragt Anni.
Also erstmal bin ich der Meinung, dass man die Leute im Mittelmeer nicht ertrinken lassen darf, dass man sie retten muss. Das ist eine moralische Pflicht, die wir haben. Wir haben aber auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Fluchtursachen der Menschen verschwinden, schrittweise. Wenn jemand zur Schule gehen kann, in Sicherheit lebt, für sich eine Perspektive hat, dann sind die wenigsten bereit zu fliehen oder wollen die wenigsten fliehen. Ne? Dann bleiben sie in ihren Heimatländern. Das ist die Aufgabe des Westens und das können wir uns auch finanziell durchaus leisten.
Das sieht aber nicht so aus, als ob das passiert.
Ne? Ja, das ist das Tragische. Ja? Ich meine, die Tatsache, dass der ganze Nahe Osten in Flammen steht, und da ist ja der Westen nicht ganz unschuldig dran, muss man deutlich sagen. Was mich an diesem Aufruf ein bisschen gestört hat, nicht das Ziel, was dahinter steht, ist, dass es für mich ein Schaufensterantrag war. Diese Stadt Erfurt leistet in puncto Unterbringung, Flüchtlinge, Integration leistet Hervorragendes. Beispielhaftes. Wir haben mittlerweile 6.500 Flüchtlinge in der Stadt. In dieser Stadt musste kein Flüchtling auch nur einen Tag auf der Straße schlafen oder im Zelt schlafen. Wir haben sie alle unterbekommen.
Wäre noch schöner.
Die Kindergärten, haben wir viele Kinder aus Flüchtlingsfamilien drin. In den Schulen über 1.500 Jugendliche, Kinder, Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien. Da müssen sie auch rein, sowohl in die Kitas als auch in die Schulen, damit die Integration funktioniert. Was mich aber ärgert ist, dass ich die Unterstützung, die ich vom Freistaat brauche oder wir vom Freistaat brauchen in der Frage, die bekommen wir nicht. Also da wird immer, da kommen dann solche Anträge her, schreiben einen Brief an die Kanzlerin, bitte alle Flüchtlinge retten im Mittelmeer und herzlich willkommen in Thüringen. Das steht verkürzt drin. Das kann man moralisch unterstützen. Aber ich hätte gern mal nicht, dass da
was heißt Freistaat, herzlich willkommen in Thüringen?
Also ungefähr ist schon drin. Also die geretteten Flüchtlinge, die können dann auch entsprechend nach Thüringen und Erfurt kommen. Was mich aber ärgert ist, dass solche Anträge im Freistaat entstehen und auf den Weg gebracht werden, dass man aber die Kommunen, die hervorragendes Leisten in puncto Integration, dass man die nicht in dem Maße unterstützt. Wir bräuchten eigentlich in der Stadt Erfurt ein paar Kindergärten mehr, um entsprechend das abzufangen. Wir brauchen
das
Lehrer
für die Kommune,
wir brauchen
geht.
Lehrer in den Schulen. Wissen Sie, das Problem ist doch, es war ja zu erwarten, viele Flüchtlinge und Familien ziehen in die größeren Städte. Das ist nachvollziehbar, würden wir genauso machen. Ja, wenn wir aus Aleppo kommen würden und fliehen in ein anderes Land, würden sie auch tendenziell dahin gehen, wo Leute sind, die sie kennen.
Also die Puffbohnen würden unter sich. Und die,
ne, mag ja sein, das kann man auch keinen übel nehmen.
Aha, aha.
Aber was mich ärgert, ist, dass man das von Seiten des Freistaats geschehen lässt. Man lässt es geschehen. Landräte, die alles dafür tun, um die Flüchtlinge loszuwerden, die können das einfach machen. Und die Städte Erfurt, Jena, Eisenach übrigens auch ganz massiv, die in puncto Integration Flüchtlinge hervorragend leisten, die bekommen eben das nicht voll finanziell ersetzt, was sie da aufbringen, ja, und werden mit vielen Problemen alleingelassen. Und das betrachte ich auch ein bisschen als scheinheilig und als doppelzüngig. Da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht vom Freistaat. Wie gesagt, und die Anträge, schöne Briefe an die Kanzlerin schreiben, das kommt dann von da oben, aber die konkrete Umsetzung, um Integration zu verbessern, und da reden wir mal über Geld, das bekomme ich eben nicht. Letztes Beispiel, wir haben immer in Erfurt die Flüchtlinge dezentral untergebracht. Mhm. Das war richtig so. Auch in gut bürgerlichen Wohngegenden haben wir GUs aufgemacht.
Und die KOWO hat da eine harte Aufgabe.
Eine harte Aufgabe, aber es war richtig so, nicht alle Flüchtlinge in ein großes Haus reinzubringen. Wenn man aber genau das Richtige gemacht hat, was ja eigentlich auch von Seiten des Freistaats propagiert wird, hat man finanziell oben drauf gelegt. Wenn ich alle Flüchtlinge in zwei große Wohnscheiben untergebracht hätte, hätte ich eine Vollfinanzierung bekommen als Stadt. Und da haut doch was nicht hin. Ich kann doch nicht das eine fordern und das andere tun. Und darum tue ich mich mit diesem Brief schwer. Nicht, was die Kernaussage angeht, die Leute zu retten, sondern ich hätte ganz einfach konkrete Unterstützung für das, was diese Stadt leistet.
Da kommen wir gleich zu dem Thema. Wir sagen, durch Mischung, da versucht ja die KOWO, obwohl sie sich von ein paar Sachen getrennt hat, in den sogenannten besseren Wohngegend. Marcel Helbig, ein Professor aus Erfurt, hat ja in seiner viel zitierten Studie festgestellt, dass wir Segregation, also soziale Spaltung, in Erfurt Spitzenreiter sind. Das ist ja kein schöner Befund. Ist der Sache geschuldet, dass wir natürlich so super schöne Villenwohngebiete haben und da gibt es die Plattengebiete, die auch günstigen Wohnraum anbieten. Macht Ihnen das Sorge, dass wir eine starke Segregation, eine soziale Spaltung in dieser Stadt haben?
Also erstmal, dass wir Spitzenreiter sind, das ist Käse. Ne? Also wer schon mal in anderen Städten war, der wird feststellen, dass es woanders viel stärker ausgeprägt ist. Aber, und das stimmt natürlich, wir haben eine soziale...
Die Studie, die ist Käse, oder was?
An der Stelle ist sie, dass wir Spitzenreiter sind, dann muss man sich wirklich mal auch wirklich gerade einige westdeutsche Großstädte anschauen. Da haben sie wirklich eine ganz massive Spaltung zwischen Plattenbaugebieten, die es da auch gibt, und gutbürgerlichen Wohngegenden. Aber Fakt ist eins, es gab schon eine soziale Entmischung in den Plattenbaugebieten. Ja. Vor 30 Jahren war es völlig normal, dass der Professor der Pädagogischen Hochschule neben einem Hilfsarbeiter von der Umformtechnik wohnte. Die Professoren sind dann jetzt weggezogen.
In der Platte,
ja. Und deswegen ist unsere Aufgabe jetzt auch dafür zu sorgen, dass wir wieder im Rahmen der Möglichkeiten dort wieder ein bisschen Durchmischung hinbekommen. Größere Bauprojekte, die KOWO auf dem Schirm hat, die sollen dann in die Richtung gehen. Also gerade am Moskauer Platz, Tallinner Straße, wo es eben auch darum geht, eben dort nicht nur Sozialwohnungen zu bauen, sondern eben auch Wohnungen im höheren Preissegment zu bauen, um auch wieder eine Durchmischung hinzubekommen. Weil von Grundsatz her sind die Plattenbaugebiete eine hervorragende Infrastruktur. Ja. Alle mit Straßenbahn erschlossen, Schulen da, Kindergarten da, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte da. Das müssen wir einfach besser darstellen und versuchen, als Stadt dahin zu wirken, dass es auch wieder zu einer stärkeren sozialen Durchmischung kommt. Wohl wissend, dass es nie wieder so wird wie es war.
Mhm. Ich hatte letztens mit drei Geschäftsführern der kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften zu tun und die sagen, naja, Covo macht eigentlich einen guten Job, die haben aber ganz schön, die werden ganz schön hart drangenommen, weil sie sollen Gewinn abführen, die sind für die Flüchtlinge zuständig, es soll bezahlbarer Wohnraum her, das machen die Genossenschaften auch. Und dann habe ich eine Aussage gehört, wo ich erstmal gestutzt habe, gesagt, wir haben kein Problem mit bezahlbarem Wohnraum, sind die Wohnzuschnitte und so weiter. Es sind eher die Investoren, die hochpreisig bauen und das dann möglicherweise gar nicht loskriegen, wie am Domplatz. Und die klare Anfrage, wir als Covo und wir als Wohnungsbaugenossenschaft wollen investieren, aber wir brauchen günstiges Bauland. Und da war die klare Ansage an die Politik und an die Stadtverwaltung, günstiges Bauland zur Verfügung zu stellen. Ist Ihnen das bewusst, dass es das braucht, dass wir
das
die Wohnungsbaugenossenschaften und die Covo unterstützen
müssen in der Richtung? Aber sowohl die Covo als auch die Genossenschaften, die Großen, haben günstiges Bauland. Mhm. Die kompletten Rückbauflächen in den Plattenbaugebieten, wo abgerissen wurde in den 90er Jahren und auch in den ersten Jahren der 2000-Wende, sind ja noch im Besitz entweder der Covo oder der Genossenschaften. Da können sie mit relativ wenig Aufwand wieder bauen. Die Infrastruktur ist vorhanden. Deswegen halte ich die Debatte für ein bisschen. Also Bauland ist da. Ja, und ausdrücklich, das ist auch das Ziel der Verwaltung, wir wollen, wir haben ein starkes Wachstum in der Stadt, wir wollen von innen nach außen wachsen. Also ich sehe nicht ein, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, dass wir in Größenordnung neue Bauflächen ausweisen und in Größenordnung zulassen, dass wieder Land versiegelt wird, wenn Vorhalteflächen also in Größenordnung vorhanden sind. Und da kann man ohne weiteres bauen. Was die Investoren angeht, der Privaten, ja, das stimmt natürlich, die bauen im höheren Preissegment und es ist nicht so, dass sie nicht loswerden. Ne? Also gucken Sie mal mittlerweile, was sie an Quadratmeterpreisen inzwischen in für Eigentumswohnungen zahlen in dieser Stadt. Über 4.000 Euro, das war vor 10 Jahren völlig undenkbar. Aber wir müssen jetzt wieder dahin kommen, dass auch der soziale Wohnungsbau verstärkt wird. Weil bei allen wirtschaftlichen Erfolgen, die wir haben und dass wir mittlerweile noch bei einer Arbeitslosenquote liegen von gut 5%, es ist einfach so, dass das nach wie vor viele Menschen in der Stadt keine Spitzenverdiener sind und dass gerade das Thema Altersarmut die nächsten Jahre nicht geringer werden wird, sondern eher größer. Und wenn Kommune und öffentliche Hand in irgendeinem Bereich ein bisschen Einfluss hat, dann ist es zweifelsohne die ganze Frage Wohnungsbau und dafür zu sorgen, dass, naja, halbwegs günstiger Wohnraum in Anführungsstrichen angeboten werden kann.
Eine wichtige Funktion, eine Aufgabe, eine Verantwortung hat die kommunale Wohnungsgesellschaft. Das ist also ein städtischer Betrieb, die Covo, die ja viel Wohnraum anbieten, die in der kommunalen Verantwortung, also mit auch in ihrer Verantwortung, es gibt natürlich einen Aufsichtsrat, aber das ist, die Covo gehört uns, könnte man sagen. Das ist also ein städtisches Unternehmen, wenn man es mal so sich damit identifiziert. Da scheint ja wirklich einiges im Argen zu liegen. Und da meine ich jetzt nicht die Arbeit, die dort passiert. Das scheint ja ganz gut zu sein, nachdem 80 Leute entlassen worden sind, viel verkauft worden ist, die Covo sich saniert hat, unter dem jetzigen Geschäftsführer Hermann, der wohl zum 31.03. dann gehen wird. Das Betriebsklima scheint zerrüttet zu sein, vergiftet, da wird von Intrigantenstadel gesprochen, da ist die obere Führungsebene, ist da ständig im Clinch, zumindest das ich, was ich da höre. Der Krankenstand ist hoch, da wird sich verklagt, der Betriebsrat unter Druck gesetzt. Was ist denn da los bei der Covo? Haben Sie sich da mal umgehört, was da passiert?
Also erstmal ist die Covo heute ein kerngesundes Unternehmen. Das darf man ja mal nicht vergessen. Sie haben es eben schon gesagt, was für heftige Schnitte da mal gemacht worden werden mussten vor 10 Jahren, um die Covo zu retten. Als ich das erste Mal gewählt wurde, hatte die Covo einen Schuldenstand von über 320 Millionen Euro. Sanierungsstand war relativ gering und stand kurz vor der Insolvenz. Wir haben dann einen Teilverkauf durchgeführt. Das Geld ist komplett in der Covo geblieben. Die Covo ist heute, ich glaube, schulden noch 60 Millionen, also gesund. Und jetzt wird es darum gehen, dass die Covo auch andere Schwerpunkte wieder setzt. Also jahrelang war Bauen kein Thema. Das wird die nächsten Jahre wieder kommen und das muss wieder kommen. Was den Zustand angeht in der Covo, können Sie davon ausgehen, dass ich sie sehr genau auf dem Schirm habe.
Haben Sie das
auf dem
Schirm?
Dass ich nicht nur auf dem Schirm habe, dass ich auch da Gespräche führe und dass es auch da Entscheidungen geben wird. Aber gerade Ich glaube, ich tue den Mitarbeitern der Covo und der Covo an sich keinen Gefallen, wenn ich jetzt hier im Radio bestimmte Sachen ausplaudere.
Nee, ich will nicht, dass Sie das ausplaudern. Ich will nur sicher gehen, dass Sie das interessiert, dass ein Betrieb, der ja Vorbild sein sollte, nicht nur nach Tarif bezahlen, was er macht, dass dort aber auch eine hervorragende, Sie als ja, Gewerkschaftsmitglied, als Sozialdemokrat, müssten doch für Mitbestimmung sein, für Transparenz und so weiter und für ein ordentliches Betriebsklima. Gehe ich mal, unterstelle ich Ihnen mal als Genosse.
Können Sie davon ausgehen, ja.
Der Betriebsrat, zumindest was ich höre, wird massiv unter Druck gesetzt, verklagt. Da gibt es, da ist wirklich, es gibt Ärger. Haben Sie nicht auch als Oberbürgermeister dafür zu sorgen, dass dort Mitbestimmung, Transparenz, ein gutes Betriebsklima Grundlage sein sollte? Ist das Ihr Interesse und werden Sie dafür sorgen?
Erstmal ist der Betriebsrat ja erst frisch gewählt, das darf man auch nicht verkennen. Ja. Entsprechend mit breiter Mehrheit und schon wird natürlich habe ich ein Interesse daran, dass das in einem Unternehmen auch Frieden herrscht und dass das, wie soll ich denn sagen, dass auch eine gute Stimmung herrscht. Das ist auch was die Leistung von Mitarbeitern angeht. Wenn sie jeden Morgen auf Arbeit gehen und haben schon einen dicken Hals und einen Zappen und wissen nicht, was den Tag so passiert,
was derzeit oft
dann ist, dann ist die Stimmung nicht gut und dann ist die Arbeitsleistung irgendwann auch nicht gut und möglicherweise wird der eine oder andere auch krank, der sonst nicht krank geworden wäre. Das ist nicht mein Ziel, da muss entsprechend Ruhe rein und deswegen muss da auch gehandelt werden. Aber die Probleme, die gegenwärtig in der Covo existieren, die kriegt man nicht gelöst, indem wir jetzt hier Festlegungen treffen, in welcher Reihenfolge welche Schritte machen. Ich habe es auf dem Schirm,
Okay.
Ich führe Gespräche, bestimmte Dinge muss der Stadtrat entscheiden, andere kann ich entscheiden und ich habe ein großes Interesse daran, dass in der Covo ein gutes Arbeitsklima herrscht, dass Ruhe herrscht und dass die Covo die Aufgabe erfüllen kann, die sie hat. Nämlich Menschen mit Wohnraum zur Versorgung und möglichst in den nächsten Jahren noch ein paar Leute mehr, weil sie abbauen muss.
Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie sich darum kümmern. Es gibt ja auch einen Aufsichtsrat, sind ja auch Stadträte vertreten, übrigens auch der Betriebsrat und dass Sie das auf dem Schirm haben, denn an die Öffentlichkeit ist es gedrungen und dann sind Fragen zur Transparenz. Ich möchte auch wissen, was in meinem Betrieb, nämlich der Covo, wenn das ein kommunaler Betrieb ist, der auch mir gehört, symbolisch, möchte ich wissen, was da los ist. Das fragen sich auch andere, zum Beispiel Sebastian in seiner zweiten Frage. In der Covo steht ein Führungswechsel an. Herr Friedrich Herrmann, langjähriger Covo-Chef, geht oder soll gehen. Was ist richtig? Soll Herr Herrmann gehen oder geht er aus eigenem Antrieb? Sind Sie zufrieden mit der Arbeit von Herrn Herrmann? Haben Sie zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht nochmal zur Erläuterung. Herrmann wird ja als nicht so kooperativer Geschäftsführer beschrieben, der jetzt nochmal als Puppenspieler sagen die einen, der jetzt nochmal ein bisschen Stimmung macht, bevor er geht.
Herr Herrmann hat große Verdienste. Ja. Die Tatsache, dass es die Covo heute noch gibt, ist nicht nur, aber auch insbesondere Friedrich Herrmann zu verdanken. Auch einen damals besonderen Aufsichtsrat, auch einen Stadtrat und den Mitarbeitern, ne, die natürlich auch jahrelang nicht verzichten zu mussten. Dafür. Mhm. Aber das ist in Herrn Herrmann seine Verdienste und nun wird es daran gehen, dass auch das Unternehmen andere Schwerpunkte setzt. Ich sagte schon gerade, die Frage Bauen ist elementar wichtig. War 20 Jahre lang kein Thema. Jetzt wird es nicht wieder eins, es ist wieder eins und das muss auch dann logischerweise ja von anderen Leuten gegangen werden. Wir haben jetzt uns verständigt auf den Findungsprozess für einen neuen Geschäftsführer.
Europäische Ausschreibung, ne?
Ist große Ausschreibung mit Unterstützung von Personaldienstleistern.
Wer entscheidet das letztlich eigentlich?
Stadtrat. Ne? Es wird ein Auswahlgremium berufen, wo auch ein Vertreter vom Wirtschaftsausschuss dabei ist, wo der Betriebsrat dabei ist, ein Vertreter des Betriebsrat dabei ist, logischerweise Aufsichtsrat und dann wird auf die Suche gegangen nach einer Person, die oder der das kann. Und auch
diese wünschen Sie sich jemanden, der das Unternehmen kennt? Der aus Erfurt ist oder sagen Sie jemand von außen neue Besen?
Jemand, die oder der es kann. Ne? Und es gibt keine Einschränkungen auf Leute, die im Unternehmen sind, auch keine, die von draußen kommen müssen. Da muss man halt schauen. Es wird, denke ich, ein transparentes Verfahren, aber klar ist auch, bis die neue Person da ist, wird eine ganze Weile Zeit vergehen. Also ich glaube schon, dass wir vielleicht kann es gerade noch so der aktuelle Stadtrat entscheiden, ja, dass wir das in der ersten Jahreshälfte noch hinbekommen, bis die Person aber dann da ist, realistisch betrachtet, befinden wir uns irgendwann im Herbst des nächsten Jahres.
Vielleicht Herbst nächsten Jahres?
Ja gut, Sie müssen doch, wenn Sie extern nehmen, dann muss ja erstmal irgendwo rauskommen.
Also
ja,
stimmt.
Sie können ja schlecht
also
sagen,
Herr Herrmann ist bis 31.03. Der Vertrag oder wie läuft das?
Wenn Sie keine Vertragsdetails hier offenbaren.
Ja, beinahe hätten es gemacht.
Herrmann hat einen Vertrag, aber es gäbe auch Möglichkeiten der Interimsgeschäftsführung aus dem Unternehmen heraus.
Aha.
Aber auf jeden Fall die dauerhafte Neubesetzung die wird transparent geschehen und die wird, da wird nach Qualität die Stelle besetzt.
Also nochmal, das ist das, was ich aus den Fragen und in den Gesprächen rausgezieht, Transparenz, Offenheit.
Wer hat welche Interessen? Mir ist auch vor drei Wochen eine Mail auf den Tisch gelegt worden, einer besorgten Bürgerin, die mir nun sagte, wer nun alles dort Hovo-Geschäftsführer demnächst wird. Und das wisse sie ganz genau. Mhm. Und wenn ich sage, also die Namen, die drauf standen, da wird es keiner. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Ja, und das fragt man sich immer, wer macht sowas und warum macht er sowas? Geht das dann nur darum, Unruhe zu schüren und um irgendwie Spielchen zu spielen und so weiter und so fort? Wir machen dort ein transparentes Verfahren, da wird es ein Ergebnis geben und dann wird eine Person kommen. Und wie gesagt, mir wäre wichtig, und ich denke, das sieht der Stadtrat genauso, dass wir einfach auch in der Kovo, nachdem das Unternehmen gesund ist, saniert ist, dass wir die Schwerpunktsetzung verändern und wieder natürlich auch die bestehenden Häuser. Zweite Sanierungswelle steht ja vor der Tür, dass wir die auch nochmal sanieren müssen, aber auch Schwerpunkt wieder Aufbau und Neubau.
Und der neue Geschäftsführer, die neue Geschäftsführerin hat auch die Aufgabe, das vergiftete, zerrüttete Betriebsklima wieder in Ordnung zu bringen, zu befrieden. Das ist ja, sollte ja selbstverständlich sein für ein kommunales Unternehmen.
Das sollte für alle Unternehmen selbstverständlich sein, nicht nur für Kommunale.
Ja, aber man kann sich nicht über Vonovia aufregen und dann in der Kovo ist also das
ja,
ist doch schon
jeder, insbesondere. Jeder sollte aber auch auf seinen eigenen Schreibtisch gucken, ja, in sein eigenes Umfeld gucken. Mhm. Das ist, haben Sie völlig recht, ja. Also man soll schwierig mit dem Finger auf andere zeigen, wenn selbst die Hütte brennt bei einem.
Sigrid und Dieter fragen: Erfurt beklagt die voranschreitende soziale Spaltung aktuell ein großes Thema, dass diese auch dadurch befördert wird, weil Top-Sanierung und Lückenbebauung in der attraktiven Altstadt mit den vielen komfortablen Tiefgaragestellplätzen vorzugsweise wohlhabende Neu-Erfurter anlocken, wird nicht erwähnt. Zu beklagen ist zudem, dass dadurch auch die Pkw-Dichte wieder angestiegen ist, denn mit der Zunahme der Einwohnerzahl durch Zuzug nimmt auch der Pkw-Bestand zu. Überproportional, Ausrufezeichen, wohlgemerkt. Neubau auch mal ohne Stellplätze, Fragezeichen. Fehlanzeige, noch nicht einmal im sensiblen Altstadtbereich Stellplatzbegrenzungssatzung. Steht bislang nur auf dem Papier im Parkraumkonzept. Braucht wohl sowieso keiner mehr, denn der letzte freie Quadratmeter wird bald zu betoniert sein, immer auch mit Autostellplatz. Aktuelles Beispiel Pergamentergärten. Die Idee von der autogerechten Stadt ist offenbar noch längst nicht begraben. Dabei wird in verschiedenen Veröffentlichungen der Stadtverwaltung die Reduzierung des MIV, also motorisierter Individualverkehr, thematisiert. Auch wieder nur schöne Worte. Privater Autobesitz als Selbstverständlichkeit, dieser Anspruch hat deutliche Kratzer bekommen und viele Menschen sind bereit, ohne Auto zu leben. Wir schon 10 Jahre. Wir haben sogar eine Pension betrieben ohne Auto, damit für mit Lastenrad und so weiter. Sigrid und Dieter fragen das. Wie ist es mit den Tiefgaragenstellplätzen und der Stellplatzbegrenzungssatzung? Ist das sinnvoll? Ist das in Arbeit?
Also erstmal, was das Bauen angeht, das Ziel der Verwaltung ist ja, dass wir von innen nach außen wachsen. Und dass wir Lücken und Brachen, wo es ja in Erfurt nicht so viele gibt, dass die erstmal gefüllt werden und geschlossen werden, bevor wir irgendwo auf die grüne Wiese gehen und wieder weiteren Grund und Boden versiegeln. Ich glaube, der Ansatz ist richtig. Da werden wir im Zuge des ISEX vorstellen, wo wir uns auch darüber hinaus.
ISEC ist integriertes Stadtentwicklungskonzept.
Genau, werden wir vorstellen, wo wir uns auch weiteres Wachstum der Stadt vorstellen können. Aber auch da spielt Nachhaltigkeit eine ganz entscheidende Rolle und auch da wird Infrastruktur eine Rolle spielen. Also wir werden aus unserer Sicht eher weniger Flächen freigeben, weit draußen auf Dörfern dieser Stadt gehören, wo aber die Infrastruktur nicht vorhanden ist. Sodass es schon sehr nachhaltig ist, was wir da machen. Und wie gesagt, der andere Weg wäre, glaube ich, auch für die Umwelt der schwierigere. Was die Frage Autos angeht, ich meine, die sind ja nun mal da. Ich bewundere jeden, der für sich
den sagt. Spruch kann ich, wie ist ne, denn schon mal da? Also, Diesel sind also, auch schon mal da.
Wenn ich Ortsteilbegehung mache, kann ich Ihnen sagen, in fast jedem Ortsteil, wo ich bin, das Top-Thema immer die Parkplätze. Die Parkplätze. Sie müssen als Stadt, müssen Sie Parkpaletten bauen. Sie müssen Parkhäuser bauen. Die Parkplätze, die Parkplätze, die Parkplätze. Natürlich bewundere ich Leute, die das durchziehen für sich und sagen, ich habe kein Auto. Ich brauche auch keins, ich kriege so alles hin. Die Masse der Menschheit ist aber nun mal anders. Ne? Und ich kann dann die anders sind, auch nicht dazu zwingen zu ihrem Glück und sagen, jetzt schaffe ich dir keine neuen Parkplätze und dann sieh halt mal zu, wo du mit deinem Auto da bleibst. Die sind nun mal da, die Autos. Was wir machen können, was wir vorbildlich machen, ist den ÖPNV hervorragend ausbauen. Und die Erfurter ÖPNV-Quote, die ist gigantisch. Wir liegen da nach Berlin auf dem zweiten Platz. Und dass wir jetzt die neuen Straßenbahnen, die wir kaufen, dass die länger sind im Vergleich zu den jetzt vorhandenen Straßenbahnen, hat ja auch seine Ursache, weil es wird freundlicherweise oder glücklicherweise von vielen Erfurterinnen und Erfurtern auch genutzt. Aber die Autos sind nun mal da. Das Ziel der Stadt, unabhängig davon, ist, den Individualverkehr möglichst aus der Innenstadt, aus der Altstadt rauszuholen. Und das setzen wir schrittweise um. Führt übrigens im Allgemeinen nicht zu ganz großer Begeisterung bei denen, die es betrifft. Ja, im Regelfall kommen dann die Protestbriefe von der anderen Seite her. Aber jetzt zu sagen, wir lassen keine Tiefgaragen mehr bauen, ja, und gucken mal, dass das keine neuen Stellplätze entstehen müssen, wenn irgendwo neu gebaut wird. Das ist nicht die Lösung des Problems, weil die Autos sind da und dann fahren
also eben noch. Es gibt Städte wie in Zürich, wo das durchaus möglich ist und auch funktioniert in der Innenstadt. Es geht ja nicht darum, den Einpendlern, Auspendlern das Autofahren zu verbieten, sondern die Möglichkeit zu bauen, ohne einen Stellplatz bauen zu haben, wo die Mieter oder die Leute, die das kaufen, die Wohnung gleich sagen, nein, ich brauche keinen Stellplatz. Wenn es in Zürich oder in Wien und anderen Städten funktioniert, warum nicht auch in Erfurt? Zu sagen, die Autos sind nun mal da, boah, also das.
Ja, weil es nun mal so ist, ja, klar, ich meine, das ist auch eine Kostenfrage, auch logisch, wenn ich eine Tiefgarage oder mein Haus bauen muss, ja, das verteuert den Bau erheblich, ja. aber wo stellen wir denn die Autos hin, wenn es die Parkplätze nicht geben würde?
Es geht um Leute, die sagen, ich brauche in der Stadt kein Auto, ich möchte aber in der Stadt wohnen und ich brauche keinen Stellplatz. So, dass es diesen Zwang, diesen Stellplatzzwang in Teilen nicht gibt, so verstehe ich das zumindest. Oder Stellplatzbegrenzungssatzung, das ist ja das, was im Altstadtbereich denkbar wäre.
Also ja gut, ich meine, wir haben ja durchaus auch schon, fangen Sie mal alle in die Frage Rathausbrücke und vieles mehr. Wir haben ja die Parkplätze auch in der Innenstadt begrenzt, so gut wie es geht. Oder haben die Parkplätze, die vorhanden sind, im Grunde genommen komplett für die Anleger ausgewiesen. Ja, der Rathausparkplatz war früher ein öffentlicher Parkplatz, da dürfen mittlerweile nur noch Anleger parken. Aber die Anleger, die da wohnen, die haben ja nun mal ihre Autos. Ja, ich meine, natürlich kann man theoretisch sagen, die dürfen nicht mehr parken. Wo stehen sie dann? Ja, irgendwo am Rande der Stadt oder was. Also wirklich, ich bewundere Menschen, die sagen, ich komme ohne Auto aus, aber die Masse der Menschheit macht es eben nicht. Die hat ein Auto.
Und das finde ich eher nach Verachtung als nach Verwunderung.
Also nee, nicht Verachtung. Na Gott, Gottes Willen, aber guck mal, meine Kindheit, ich bin in der Stadt aufgewachsen, ich in der Rheintaler Straße. Ja. Früher war Bierreihe Straße das Parken nicht erlaubt und in der Rheintaler Straße nachmittags nach Hause kam, es waren die Parkplätze frei, weil auf drei Familien ein Auto kam. Heute hast du manchmal drei Autos auf eine Familie. Das ist ja wirklich, da ist ja wirklich grundlegend was gekippt. Und wo früher Parken verboten war, halt auf beiden Seiten erlaubt, wo man die Autos uns gar nicht abstellen könnte. Mhm. Aber ich, der Weg der Stadtverwaltung ist nicht, eine autogerechte Stadt herzustellen. Also da muss man mal nach Hannover gucken, wie die da in 50er, 60er Jahren die Stadt gebaut haben. Das war autogerecht, aber Erfurt ist keine autogerechte Stadt. Aber ich kann eben auch Realitäten nicht ignorieren. Und so gesehen muss man da einen Kompromiss finden.
Wir sind jetzt fast am Ende. Wir müssen nochmal auf den 26.04., da ist ja Kommunal- und Europawahl.
Nicht aus dem Mai?
Mai, doch. Was habe ich gesagt?
Mai, ne?
Mai. Auf jeden Fall im ersten Quartal, also wird nächstes Jahr Kommunalwahlen geben. 26.04. dachte ich.
Ja, nee, ich glaube 27. Mai oder sowas.
Naja. In der Drehe können wir uns
auf einigen. Auf jeden Fall,
ja. So wird es Wahlen geben Anfang des Jahres und da wird es ja massive Veränderungen geben. Wie stellen Sie sich drauf ein?
Na, wie stelle ich mich drauf ein? Ich warte auf das, was kommt. Ich entscheide für mich selbst, ob ich kandidiere oder nicht. Das ist der erste Punkt. Das kann ich heute noch nicht sagen. Und dann ist mir klar, dass der Stadtrat noch ein bisschen bunter wird. Und das wird in Teilen.
Sie würden die Spitzenkandidatur sind noch nicht mal klar.
Das wird in Teilen auch Mehrwertsteuer zum Beispiel, wenn die kommen, da freue ich mich durchaus drüber. Aber
für die als Spitzenkandidat,
nee. Nee, ich glaube, die wollen mich nicht haben. Nein. Also. Aber ich sage Ihnen, wenn die Mehrwertsteuer im Stadtrat sitzen, wird das was Schönes, ja. Mhm. Wird eine andere Partei geben, die kommt, da hält sich meine Begeisterung sehr in Grenzen. Also es wird auf jeden Fall bunter werden und zersplitterter werden im Stadtrat. Und da muss man sehen, wie dann nachher mehr einzufinden sind für die Vorlagen, die da sind, die umgesetzt werden müssen. Und das Selbstmacher entscheide ich in den nächsten Wochen.
Denken Sie über einen Parteiwechsel nach?
Nein.
Nein. Das ist ja durchaus üblich. Ich habe letztens hier von der GÖD-Fraktion, die anderen sagen, okay.
Ach Gott, ich meine, nein, nein.
Was sind denn die Werte der Sozialdemokratie für Sie? Dass Sie sagen,
Gerechtigkeit, Solidarität, sich einsetzen für Chancengleichheit, das sind die Werte der Sozialdemokratie. Und ich gebe zu, dass wir uns vielleicht mal hier und da wieder der Werte besinnen sollten. Das würde der Partei auch wieder helfen.
Die Strategie zu sagen jetzt, also die SPD kehrt von Hartz IV ab oder nennt es anders oder die Sozialreform wird wieder reformiert und geht mehr nach links, besinnt sich auf die Werte und geht aus der großen Koalition raus. Ist das eine Strategie, die SPD zu retten bundesweit?
Ich glaube, wir hätten in die große Koalition gar nicht reingehen dürfen. Und was ich jetzt in Berlin so mitbekomme, das ist natürlich grandiose Hilflosigkeit. Die Angst vorm Untergang und grandiose Hilflosigkeit. Ich war nie ein großer Freund von Hartz IV, habe das sehr kritisch betrachtet, habe damals auf Parteitagen, wo es darum ging, auch dagegen gestimmt. Aber wenn jetzt Leute, die das damals vehement mit vorangetrieben haben, sich hinstellen und sagen, ich will es abschaffen, das erhöht nicht die Glaubwürdigkeit. Also für mich wirkt es alles ziemlich hilflos, was da gegenwärtig in Berlin passiert. Und,
also raus aus der großen Koalition, die ja nicht mehr so groß ist, raus aus der CDU-Partnerschaft?
Da gibt's Neuwahlen. Ja. Also was mich aber fasziniert, ist ja, dass Herr Lindner so ohne Wahl davon gekommen ist. Ja. Ja. Ich meine, das hätte uns ja alles erspart bleiben können, dieses Trauerspiel, wenn die FDP einfach hätte Jamaika mitgemacht. Ne.
Bei den letzten Landtagswahlen haben die sogar gewonnen, ne? Erstaunlich. Ja.
Man fragt sich, warum. Ne. Eine Partei, die nicht regieren will, ja, gewinnt trotzdem. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es nächstes Jahr Bundestagswahlen gibt, weil ich glaube, ohne Wahlen wird es zu keiner neuen Koalition kommen, weil die Grünen können zurzeit nicht laufen vor Kraft. Die wissen ganz genau, wenn es Bundestagswahlen gibt, da holen sie logischerweise ein besseres Ergebnis. Und ich glaube nicht, dass die jetzige Koalition hält bis 2021.
Naja, wir sprechen uns wieder. Ich glaube, es gibt ja auf jeden Fall in diesem Jahr keinen Termin mehr, aber dann nächstes
Jahr keinen Termin mehr. Ach, dieses Jahr.
Das ist alles klar. Ganz zum Schluss verwirrt nochmal. Das klingt mir selten, dass ich den in sich ruhenden Andreas Bausewein mal kurz aus dem Konzept bringe. Insofern, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit. Alles Gute für die Wahl am 28.11., auch für die Stadtratswahl. Vorher quatschen wir vielleicht nochmal und ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin auch ruhig und selig schlafen können.
Danke.
Tschüss.